Moritz, an dieser Stelle, damit ich auch weiß, dass du der Richtige für diese Folge bist, der ultimative Test, wann warst du denn das letzte Mal bei einem Fußballspiel dabei? Also wirklich live dabei.
Am Sonntag, da hatten mich Nachbarn mitgenommen zum Frauenfußballspiel von Union Berlin, die mit einem 8:0-Sieg quasi sicher in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind. Das war ganz schön beeindruckend. Mein Herz gehört aber einem anderen Verein, der heißt Tennis Borussia Berlin und der ist in der 5. Liga, lila-weiß und das sind ganz besondere Fans, die beim letzten Spiel, als ich dort war, sind die auch im Platzregen da stehen geblieben. Und wann warst du zum letzten Mal bei einem Fußballspiel?
Das letzte Mal war, glaube ich, im Studium, ist also schon ein paar Jahre her, bei RB Leipzig. Ich war da auch eher ein bisschen unfreiwillig. Und trotzdem stelle ich jetzt mal eine steile These auf. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Fußballspiele gesehen als du.
Kann schon sein, aber wieso?
Mein Vater, der war früher Stadionwart. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und wir hatten ein richtiges Fußballstadion da und auch einen richtigen Verein und so.
Aha.
Und ja, wir haben direkt darüber gewohnt und deswegen war ich quasi schon als Baby eigentlich immer direkt beim Fußball dabei.
Und jetzt hast du immer noch nicht genug?
Na, das werden wir sehen am Ende der Folge, ob ich schon genug habe.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Seit dieser Woche leben in Deutschland so knapp 84 Millionen neue Bundestrainer und Bundestrainerinnen. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man gerade in diesen Tagen mit anderen Menschen spricht. Denn so ein Großereignis wie die EM, also die Europameisterschaft, die am 14.06. startet, die lädt ja quasi zum Fachsimpeln ein. Und natürlich, wir auf den Rängen, wir wissen immer alles besser. Und auch wir hier bei KI verstehen lassen uns das natürlich nicht nehmen, da mitzumachen. Allerdings habe ich so das Bedürfnis, nicht einfach nur zu raten, sondern vielleicht wäre es ja auch ganz gut, sich Hilfe zu holen, zum Beispiel von KI. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Carina Schröder und warm gespielt hat sich schon mein Kollege Moritz Metz. Hi Moritz.
Hallo Carina.
Sag mal Moritz, erinnerst du dich noch an dieses Zitat, Fußball ist wie Schach, aber ohne Würfel?
Ja.
Genau, das hat der Satiriker Jan Böhmermann dem Spieler Lukas Podolski in den Mund gelegt. Das war 2006, da war der noch gar nicht so berühmt. Aber jetzt stimmt das Zitat nicht ganz, das ist natürlich total quatschig gemeint. Würdest du trotzdem sagen, irgendwie ein bisschen Wahrheit steckt da schon drin?
Ja, ich finde schon. Man kann diese beiden Spiele auf jeden Fall gut als zwei verschiedene Pole miteinander vergleichen. Die haben beide feste Regeln einerseits, aber Schach ist halt komplett deterministisch. Da ist alles genau durchdefiniert und deswegen sind die Maschinen inzwischen darin auch deutlich besser. Fußball ist weitgehend unberechenbar. Es gibt ganz viele Faktoren wie Müdigkeit, wie Wetter, Psychologie, Motivation, wie laut die Fans gerade singen. Es geht darum, dieses ganze Chaos zu bändigen und dann trotzdem in diesem Gruppenprozess, der ja Fußball auch ist, die Emotionen zu kontrollieren und dann den Ball ins Tor zu schießen. Das ist auch wirklich viel Psychologie und irrationale Faktoren sind dabei. Und manchmal entscheidet auch einfach ein Zentimeter, ob ein Ball jetzt an den Pfosten oder ins Tor geht. Aber natürlich kann man beim Fußball trotzdem auch mit Training, mit Taktik und Strategie einen zunehmenden Einfluss darauf haben, wie das Spiel ausgeht. Man kann also als Trainer Fußball schon ein kleines Stück wie Schach betrachten. Und es ist auch so, dass Profispieler seit ihrer Kindheit darauf geschult sind, dann das umzusetzen, was der Trainer ihnen sagt, sich sehr präzise auf dem Feld zu bewegen, wie es die Taktik vorgibt, ob sie jetzt Dreier- oder Viererreihe spielen und so weiter. Und deswegen ist ein Begriff auch nicht immer ganz falsch, der des Rasenschachs. Das gilt eigentlich eher als so eine abfällige Bezeichnung für sehr taktisch geprägte Matches.
Okay, aber von taktischen Analysen, da ist der Weg zur KI ja eigentlich gar nicht so weit. Also in dieser Woche dreht sich ja im Grunde oder in den nächsten Wochen eigentlich alles um die Frage, wie kriege ich dieses Runde ins Eckige? Und jetzt hast du gesagt, da ist auch viel Taktik bei, da kann doch eigentlich sowas wie KI vielleicht ganz gut helfen. Frage ist jetzt nur, gibt es da genug Daten zum Analysieren für so eine künstliche Intelligenz?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, es gibt sehr viele Fußballdaten und die werden auch ausgewertet. Also jede Mannschaft hat inzwischen einen Taktikcoach und einen Videoanalysten, zumindest bei den großen Mannschaften oder den Nationalmannschaften. Und dann kommt auch wieder ein abfälliger Begriff ins Spiel, der Laptop-Trainer, der wurde 2015 vom Spieler Mehmet Scholl das erste Mal verwendet. Und der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann der deutschen Fußballnationalmannschaft, der gehört da aber definitiv zu den Laptop-Trainern, die eben dafür bekannt sind, dass sie so ein Spiel immer noch mit Second Screen beobachten, vorher krasse Matchpläne schmieden und auf die Daten gucken. Inzwischen sind auch bei den WMs und EMs Laptops und Headsets auf so einer Trainerbank erlaubt und die nutzen eben die extrem vielen Daten, die bei Profifußball spielen, so anfallen. Und hier kann auch KI helfen, also beim Auswerten, beim Erstellen von Taktiken und auch beim Kaderaufbau. Und da ist dann aber wieder nicht die generative KI, wie wir sie so oft besprechen meistens, sondern da geht es dann um Schlagworte wie Big Data oder Machine Learning, das eben aus diesen riesigen Datenmengen Muster erkennt. Und bei so einem großen Turnier, wie jetzt aber auch in der Bundesliga, da wird so ein Spiel wirklich ja von einigen Dutzend und immer besseren Kameras gefilmt und wahrgenommen. Man könnte also sagen, so ein Spielfeld ist fast genauso gut vermessen, als wäre es aus Millimeterpapier. Und in der Bundesliga waren wir vor 10 Jahren bei über 3 Millionen Datenpunkten, die erhoben werden pro Spiel. Bei der Weltmeisterschaft in Katar vor 2 Jahren waren es pro Spiel schon 500 Millionen Datenpunkte.
Okay, es werden immer mehr. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommen diese Daten zusammen? Also du hast schon Kameras erwähnt. Mein anderer erster Impuls wäre zu sagen, naja, haben auch so Spieler vielleicht Sensoren irgendwie, die dann ausgelesen werden können?
Ja, das haben die. Und natürlich gibt es auch bei der EM einen Chip im Ball mit 500 Datenpunkten pro Sekunde für die Abseitserkennung und aber auch zur Erkennung von beispielsweise Handspielen. Aber erstmal gibt es für alle Spieler die Positionsdaten. Das ist eine Bilderkennungs-KI. Da haben wir wieder eine KI, die anhand dieser sehr vielen und sehr hochauflösenden Videobilder zentimetergenau und ungefähr 25 Mal pro Sekunde erfasst, welcher Spieler ist gerade wo. Teilweise, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, geht das dann auch runter wirklich auf Körperteile. Also wo sind die Schultern, die Kniegelenke, die Ellenbogen und so weiter. Es wird alles ganz genau ausgewertet und dann kannst du natürlich auch mit der KI-Bilderkennung sowas wie Heatmaps erstellen und Laufstrecken berechnen. Wer läuft dann wohin und wo befinden sich die Abwehrspieler und solche Daten sieht man dann auch im Fernsehen. Und dann gibt es aber neben den Positionsdaten auch noch die Ereignisdaten. Die sind noch nicht mit KI identifizierbar, also die werden per Hand erfasst. Da werden Spiele von geschulten Analysten beobachtet. Das sind vielleicht so 5 Leute pro Spiel, manchmal auch noch mehr. Zum Beispiel Sportstudierende, die sitzen dann entweder im Stadion oder auch irgendwo anders vor dem Fernseher. Kann auch in Niedriglohnländern sein, wo diese Sportdatenerhebungszentren sind und immer noch viel weniger kosten als KI. Und was diese Ereignisdaten alles umfassen, das hat mir unser heutiger Interviewpartner gesagt. Das ist Dr. Pascal Bauer vom Deutschen Fußballbund.
Sogenannte Ereignisdaten, wo anhand von einem Fußballdefinitionskatalog, da steht dann drin, ein Pass ist XY, ein Zweikampf ist oder ein Einwurf, ein Eckstoß, wo dann erfasst wird durch händische, geschulte Operatoren, Pass von Toni Rüdiger zu Toni Kroos, flach gespielt, also solche Attribute. Und das sind so 2.000 bis 3.000 händisch erfasste Datenpunkte pro Spiel. Also es geht auch sehr tief, dass bei einem Schuss nicht nur gesagt wird, es ist ein Schuss und er war drin oder nicht, sondern auch genau Direktabnahme, rechter Fuß, Volley, abgefälscht, also alle Informationen dahinter.
Und was Dr. Pascal Bauer mit Fußballdaten und KI zu tun hat, das verrate ich dir gleich. Ich komme jetzt noch kurz zur dritten Art von Daten. Du hattest ja gefragt nach Sensoren und ja, Spieler tragen oft so einen GPS-Brustgurt mit Sensoren, der dann die biometrischen Daten erfasst, zum Beispiel Positionen über GPS, aber auch Geschwindigkeit, Herzfrequenz und die sehr wichtige Herzfrequenzvariabilität. Das sind also alles so Werte, die dann auch ständig mitgelockt werden. Vor allem beim Training, aber auch ungefähr jeder dritte Bundesligaspieler trägt das beim Spiel. Das sagt jetzt aber auch nicht unbedingt aus, wenn jemand besonders viele Meter gemacht hat, ob er jetzt sehr gut gespielt hat. Aber es sagt aus, wie stark ist ein Spieler belastet, um ihn optimal zu trainieren und nicht zu überfordern. Und es hilft den Trainern dann an der Seitenlinie Anhaltspunkte zu haben, ob sie vielleicht auch jemanden früher mal auswechseln und sagen, ja, nach der 70. Minute ist er raus, weil der schon bei 110% seiner Leistungsfähigkeit oder so. Bei der deutschen Fußballnationalmannschaft machen sie das eher selten, höchstens in den Vorbereitungsspielen vor Turnieren, wenn es darum geht, Verletzungen durch eine gute Belastungssteuerung zu vermeiden.
Ich fasse das nochmal zusammen. Also es gibt diese automatischen Positionsdaten für alle Spieler, dann gibt es noch diese händischen Ereignisdaten, von denen ich vorher noch nie was gehört habe und natürlich so individuelle biometrische Daten. Das kennen wir auch alle von unseren Wearables oder so. Ja. Und das gibt es zumindest für manche Spieler. Jetzt habe ich aber das Gefühl, alles, was du gesagt hast, klingt gar nicht so, als wäre es komplett neu. Also diese Daten, die konnte man wahrscheinlich früher schon haben. Gab es nur nicht die passende KI, um die auszuwerten?
Ja, das kann man schon so sagen. Also Big Data im Fußball gibt es schon seit 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren. Früher war es natürlich davor und vor allem manuelle Beobachtungen, auch viel Bauchgefühl, Kommunikation, Spielberichtsbögen ausfüllen und so weiter. Das ist immer noch viel, aber es wird wird immer mehr Aufwand und Geld in die Daten und in die Analyse gesteckt. Es wird da tatsächlich aufgerüstet. Die reichen Clubteams sind da besonders weit, zum Beispiel der FC Barcelona, Liverpool, FC Bayern, auch Manchester City. Die beschäftigen seit Jahren mehrere Astrophysiker für die Datenanalyse. Also so weit geht das schon. Und auch die Deutsche Fußballliga wertet relativ viel aus, was dann die Analysten der Bundesliga-Clubs abrufen können. Da gibt es dann Match-Facts wie Abschlusseffizienz, Most Pressed Player, Balleroberungsdauer, also lauter so sehr, sehr nerdige Dinge. Und deswegen hat auch die DFB-Elf ihre Laptop-Leute, das Team Data Analytics und Research. Und das leitet Dr. Pascal Bauer, den wir eben gerade schon gehört haben. Er ist eben Mathematiker und Datenwissenschaftler, hat aber auch seit 10 Jahren eine Trainerlizenz. Ah. Und in seiner Doktorarbeit ging es um die automatische Erkennung von taktischen Mustern im Fußball. Und ich habe noch mehr Fakten zu unserem heutigen Interviewpartner. Pascal Bauer war selbst schon Trainer, spielt aber auch beim Bezirksligisten SV Kirkel im Saarland als flexibel einsetzbarer Abwehrspieler. Er ist 1,98 Meter groß, wiegt 95 Kilo und sein starker Fuß ist rechts.
Das ist ja krass, wie viel du schon über ihn gelernt hast quasi.
Ja, aber da sieht man halt, wie einfach selbst für die niedrigeren Fußballer-Spielklassen die Daten dann eine Rolle spielen und man die irgendwo im Internet abrufen kann. Jedenfalls hat mir Dr. Pascal Bauer die Ziele seiner Arbeit geschildert beim DFB.
Wir versuchen, alle Expertinnen und Experten im deutschen Fußball, natürlich primär Nationalmannschaften, aber auch Experten aus der Talentförderung, Fitnesstrainer, Torwartexperten, Standardexperten, bei ihren Entscheidungen mit Daten und Fakten zu unterstützen. Also ihnen irgendwie zu helfen, das Bauchgefühl mit ein paar validen Fakten zu untermauern.
Aber das ist doch irgendwie schön, oder? Ich freue mich, dass wir über das Wort Bauchgefühl hier noch reden. Also, dass es noch eine Rolle spielt und dass es nicht eben nur alles Fakten und Daten sind.
Total, das wird auch im Fußball immer so bleiben, da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. Den Pascal Bauer, den rufen dann manchmal Leute an mit Fragen wie, hey, gibt's in diesem Jahrgang 2008 mehr Linksverteidiger endlich? Oder gibt's in dieser oder jenen Liga mehr Schüsse außerhalb des 16ers als in anderen Ligen? Das sind also wirklich diese total nerdigen Dinge, mit denen er sich beschäftigt. Mhm. Er war aber auch bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft als Berater der Nationalmannschaft mit dabei, saß also oben auf der Tribüne wegen des besseren Überblicks und da ging es dann darum, den Trainern und Spielern die relevanten Schlüsselszenen im Spielverlauf von vorhergehenden Spielen der gegnerischen Mannschaften zur Vorbereitung rauszusuchen und da kann KI schon sehr gut helfen.
In die Analyse eines Gegners fließen unglaublich viele Ressourcen. Wenn wir jetzt wissen, wir spielen gegen Schottland, dann schauen sich unsere Videoanalysten und Trainer bis zu 10 Spiele von Schottland an und versuchen rauszufinden, welche Formation spielen die, laufen die hoch an, laufen die tief an, wie stellen sie um bei Unterzahl, sogenannte Spielphasen, also ein Spielaufbau, ihr Angriffspressing, ihre Standards. Und da haben wir Produkte aufgesetzt, da wirklich mit maschinellem Lernen, also mit ein bisschen komplexeren Algorithmen, dass wir diese Daten der Spiele der Gegner nutzen, um diese Spielphasen automatisiert zu erkennen. Quasi automatisiert ihnen schon mal Videoclips von allen Spielaufbauszenen zu geben und ihnen vielleicht auch zu sagen, hey, die bauen in 70% der Fälle mit Dreierkette auf, in 30% der Fälle bauen sie mit Viererkette auf, hier habt ihr Szenen zu Dreierkette, hier zu Vierer. Also einfach, sagen wir mal, stupide Prozessautomatisierung, die unseren Videoanalysten aber auch mehrere Tage Aufwand pro Gegner ersparen, in der sie sich dann im Detail mit entscheidenden Nuancen in der Taktik beschäftigen können.
Aber habe ich das richtig verstanden, dass Videoanalyse mit KI eigentlich sowas ist, was man eher vor dem Spiel macht oder nach dem Spiel und nicht unbedingt während die Spieler noch auf dem Feld sind?
Ja, das macht man natürlich vor allem vorher, wo die KI jetzt wirklich Zeit einsparen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das während der Spiele, also in den Halbzeitpausen auch passiert und dass man sagt, schau mal, der kommt hier immer so und so in den 16er rein, kannst du nicht den so und so abwehren oder ihr könnt vielleicht da diese Lücke nutzen, um da und da anzugreifen. Ich weiß aber nicht genau, wie weit KI dann auch in diesen Instant-Analysen auch schon stattfindet, aber natürlich gibt es auch andere Bereiche, wo KI-Daten dann da reinfließen, zum Beispiel die Laufleistung und dann sagt der Trainer, hey, du bist ja schon so und so weit gelaufen, machst du mal ein bisschen langsamer und ich wechsle dich dann in der 70. Minute aus oder so. Was man aber auch machen kann mit KI, das ist das Optimieren von Standardsituationen.
Okay, sowas wie Ecken, Freistöße, Elfmeter, sowas, ne?
Genau, immer wenn die Fans dann so mit der Stimme hochgehen oder auch mit den Schlüsselbunden klimpern, um besonders viel Lärm zu machen. Und das tun sie auch zu Recht. Pascal Bauer hat mir erzählt, 40% aller Tore fallen nach Standardsituationen.
Ah.
Und das ist also eine Situation, die man sehr gut trefflich ausnutzen kann mit großer Vorbereitung, um dann mehr Tore zu erzielen. Das ist auch in der analogen Gegneranalyse schon ganz üblich. im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Da gibt es ein Exponat, das Dokument Lehmann-Zettel. Mhm. Das ist ein handgeschmierter Spickzettel aus dem Sommermärchenjahr 2006, als die Fußball-Weltmeisterschaft ja in Deutschland stattgefunden hat. Und da hat der ehemalige deutsche Torwart und auch Torwarttrainer Andi Köpke dem deutschen Torwart Jens Lehmann aufgeschrieben, was die Lieblingsecke der argentinischen Spieler im Fall eines Elfmeterschießens ist. Und Lehmann hat das dann aus seinem Socken rausgezogen und drauf geguckt. Anscheinend war da ein bisschen Verwirrung dabei, weil dann nicht ganz klar war, betrachtet man das jetzt aus der Perspektive des Schützen oder des Torwarts. Jedenfalls, ob jetzt aufgrund dieser Daten oder gerade nicht, Lehmann hat da mehrere Schüsse gehalten und Deutschland hat dann dieses WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien mit 5:3 nach Elfmeterschießen gewonnen. Das heißt, auch da waren Daten schon wichtig und natürlich gibt es jetzt noch viel bessere Datenbanken darüber, welcher Schütze zu wie viel Prozent in welche Gegend des Tores bei einem Elfmeterschießen schießt. Aber es sind nicht nur die Elfmeter berechenbar, sondern auch die Eckstöße und die Freistöße möglicherweise. Insofern wird das alles auch sehr, sehr gut trainiert, optimiert und geplant. Da werden dann ganz ausgefuchste Taktiken mit den Standardtrainern, die es auch schon in den Mannschaften gibt, ausgenutzt. Und die deutsche Nationalmannschaft nutzt im Training sogar ein Ballflugradar, das die Abschluss- und Ballabgabefähigkeiten von Spielern verbessern soll. Und besonders kreativ 2014 hatte Nationalspieler Thomas Müller so ein Slapstick-Move hingelegt. Da ist er bei der Ausführung eines Freistoßes bei einem WM-Spiel gegen Algerien absichtlich gestolpert, um Verwirrung zu stiften. Und das sind so Geschichten, die dann auch ein bisschen hängen bleiben. Aber die Strategie bei Standards ist tatsächlich wichtig. Und das ist dann wieder vielleicht ein bisschen näher am Schach, dass man in solchen Situationen eben alles sehr gut planen kann, weil das ein statisches Setting ist, von dem das ganze Spiel ausgeht. Also das ist nicht in der totalen Spieldynamik, sondern das ist so ähnlich wie beim Baseball. Man beginnt an einer Ecke, an einem bestimmten Punkt und das ist dann eben für die KI ein bisschen leichter zu berechnen und zu erfassen.
Ja, okay, aber ich habe das Gefühl, diese Standardsituation, das ist ja das, was sie im Training eigentlich die ganze Zeit machen. Also Fußballspielende müssen das doch eigentlich nicht mehr lernen und vor allem brauchen die doch keine KI dazu, oder?
Naja, da gibt es schon noch Optimierungsmöglichkeiten mit KI. Da gab es im März eine spannende Publikation im Fachjournal Nature Communications und da haben Forscher der Google-Tochter DeepMind, die sich viel mit KI beschäftigt, und der Premier League-Club Liverpool zusammengearbeitet und Tactic AI entwickelt. Das ist eine KI, die mit über 7000 Eckstößen aus der englischen Liga gefüttert wurde und die soll dabei helfen, dass sich Teams an der richtigen Stelle aufstellen, die richtige Position einnehmen in diesem 16-Meter-Raum vor dem Tor, um mehr Tore zu schießen. Und damit entwickelt hat der sehr bekannte, ruhmreiche KI-Forscher Peter Vilechkovic, und der spricht im YouTube-Kanal The AI Epiphany von Alexa Gordich über dieses System sehr ausführlich. Hier nur ein Ausschnitt.
So specifically, what you might want to put in your node features are the player positions, so the x, y coordinates on the pitch.
Also er sagt, dass die Informationen, die man dem Modell gibt, zum Beispiel die Positionen der Spieler sind, deren Geschwindigkeiten, wenn der Ball sich bewegt, wie groß und wie schwer die Spieler sind, zu welcher Mannschaft sie gehören natürlich und auch die Größe des Fußballplatzes, Uhrzeit und Wetter und so fließen auch ein in das Training des Modells.
And also maybe you can track things like time of day, weather, current score and so on.
Tactic AI kann also Positionen und Spielzüge empfehlen, wie beim Schach, könnte man sagen. Aber es ist natürlich längst weiterhin kein Schach. Das ist dann tatsächlich aber ein generatives KI-Modell. Und was die KI errechnete, wurde dann verschiedenen Trainern und Fußballexperten gezeigt. Und das war kaum anders als das, was die echten Experten vorgeschlagen hätten. Aber 90% dieser befragten Fußballexperten sagten, diese KI-Vorschläge, die da unterbreitet wurden, sind tatsächlich besser. Und das wird man jetzt natürlich erproben, genauer. Und ich bin gespannt, ob man da noch mehr kreative KI-generierte Ecken sehen wird, die dann vielleicht auch mehr Tore erzeugen.
Das klingt auf dem Papier immer alles ganz, ganz toll, aber hast du das Gefühl, dass es für das wirklich das Spielen auch Sinn ergibt oder ist es eigentlich wieder sowas, wo man sagt, ja gut, im Training kann man da irgendwie Sachen üben und lernen, aber für das Spiel auf dem Feld spielt das eigentlich keine Rolle?
Also Sie sagen, dass das nicht nur ein Prototyp ist, sondern wirklich nützlich sei. Ich weiß nicht genau, wie weit Sie es dann jetzt schon ausprobiert haben, wirklich auf dem Spielfeld, diese Tactic AI. Ecken sind da ohnehin schon der zweite Schritt. Der erste Schritt waren die Elfmeter. Später geht es dann auf Freistöße und Einwürfe, die in einer zunehmend freieren Spielsituationen dann stattfinden. So ein komplettes Spiel zu simulieren, so weit ist man tatsächlich noch nicht. Es funktioniert also nicht, dass dann die KI dem Trainer sagt, hey, die kommen zu 70% über den linken Flügel und wenn der Spieler jetzt hier in den Halbraum reingeht oder so, dann könnte da mehr und mehr gehen in dieser Gegend. Das passiert immer noch über Intuition und auch Pascal Bauer sagt, Fußball ist als Spiel viel zu komplex und einfach schwerer mathematisch zu modellieren.
Also ich würde sagen, dass wir, und ich glaube, das ist nicht nur auf den DFB bezogen, sondern so der Stand der Forschung, dass wir das Fußballspiel noch nicht vollständig verstanden oder analysiert haben. Die Daten sind da, das ist möglich. Es gibt auch sehr viel Forschungsbemühungen dazu, aber ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit und Ressource, bis wir da wirklich so weit sind.
Also wirklich Live-Analysen von Fußballspielen und dann ein KI-Trainer, der sagt, hey, mach das mal so und so und dann am besten noch die Mannschaft mit vielen Emotionen und Rumschreien oder so überzeugt. Das braucht noch eine Weile. Man kann auch nie richtig sagen, das wäre jetzt die allerbeste Entscheidung gewesen an dieser Stelle. Es geht da immer nur um Wahrscheinlichkeiten, dass dann halt die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor so ein bisschen ansteigt. Es ist aber auch für die Forschung spannend, genau das zu versuchen, weil das eben viele gute Beispiele bietet.
Ja, und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ne? Also im Nachhinein weiß man immer, das hätte man besser machen können. Aber gibt es denn schon irgendwelche Zahlen dazu? Also kann so ein Programm das Spiel verändern? Helfen Daten und Analysen wirklich dem Fußball? Macht es Fußball anders?
Ja, es fallen weniger Tore zufällig, also zum Beispiel durch Fernschüsse, durch abgefälschte Bälle, durch Latte oder Pfosten, durch einen Torwartfehler oder ein Eigentor. Forscher von der Sporthochschule Köln haben das durch Analysen von tausenden Toren in der englischen Liga herausgefunden, dass die Zufallstore in den letzten Jahren weniger geworden sind. Das waren früher mal 49%, jetzt sind es nur noch so ungefähr 42%. Warum das so ist, weiß man nicht ganz genau, aber die Vermutung ist, dass viele Teams besser Bescheid wissen über die Strategie und die Skills der Gegner und so können sie Tore besser vorbereiten und auch mehr Ziel einsetzen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Fußballspieler ins Trainingslager, in die Spielvorbereitung und auch zu Hause oft gerne mit der PlayStation spielen und dann einfach auch FIFA-Spiele spielen. Da gibt es auch ein Radio-Feature darüber, was ich sehr spannend finde. Das heißt das Spieldenken und da geht es darum, dass Messi und andere Spieler, Götze und so, sich selbst auf den Konsolen spielen und damit dann auch ihre taktischen Fähigkeiten an der Stelle verbessern. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Fun-Fact.
Aber jetzt mal ein bisschen eine philosophische Frage vielleicht. Hast du das Gefühl, dass Fußball noch Spaß macht, wenn das alles so durchorchestrierter wird und alles irgendwie so ein bisschen weniger von Bauchgefühl und Überraschung lebt?
Ja, das wird kritisiert, dass das Spiel eben so berechenbar wird wie Schach und die Würfel immer weniger werden im Fußball. Aber ich bin erstens viel mehr Fan von KI und von Daten als von Fußball. Ich bin gar nicht so ein großer Fußballfan, ich interessiere mich nur einfach dafür. Und das wird aber auch nicht total berechenbar werden, weil diese Entropie, der Zufallsfaktor immer so riesig groß bleiben wird. Und ich habe auch den Eindruck, dass dieser Spaßfaktor für Fußball-Profispieler mit großer Karriere eher überbewertet ist. Die haben eine extrem harte Arbeit im Trainingslager, die haben extrem viel Druck und auch Konkurrenz untereinander. Und nur die wenigsten Jungs, die mal später Profifußballer werden wollen, werden dann wirklich am Ende reich. Und bei Frauenfußball sind die Bezahlungen ohnehin noch viel schlechter. Also das ist schon ein ziemlich harter Knochenjob und ich glaube nicht, dass Spaß da so ein großer Faktor ist an der Stelle überhaupt. Außer man wird Europameister.
Also ich meine, es gibt ja noch einen anderen Weg, sein Team besser zu machen, indem man sich ganz viele tolle, talentierte Leute in sein Team holt. Und dafür fließen ja auch wahnsinnige Summen, also für solche Transfers. Mhm. Und interessanterweise, ich bin über so eine Zahl gestolpert, die kommt vom Sportwissenschaftler Daniel Memmert, der ist auch von der Sporthochschule Köln, die du gerade schon erwähnt hast. Mhm. Und der hat 2023 gesagt, dass gerade mal nur so 10% der professionellen Vereine wirklich im Moment Datenscouting betreiben. Das bedeutet also, man guckt auf die Daten und mit Hilfe von KI wertet man die Daten der Spieler aus und guckt dann, passt dieser Spieler quasi in meinen Kader. Ich würde mal sagen, das ist noch nicht sehr viel, oder?
Also Datenscouting, da baut man eben seinen Kader auf mithilfe von ganz, ganz großen Datenbanken. Wir bleiben mal kurz beim Baseball. Da gab es nämlich 2003 so ein ganz legendäres Buch namens Moneyball. Das war dann später auch ein Film, wo der sehr nerdige Manager eines Baseballteams, den Oakland Athletics, sehr, sehr große Erfolge feiert, weil er anderswo total unterbewertete Spieler genau richtig einkauft und einsetzt anhand von rein statistischen Modellen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, Fußball ist komplett anders als Baseball. Da gibt es nicht so viele statische Situationen und Baseball besteht nur aus solchen statischen Situationen. Trotzdem wollen jetzt alle Moneyball für Fußball haben. Und die Zahl, die du genannt hast, 10% nutzen nur Datenscouting, wundert mich ehrlich gesagt. Weil ich habe gehört, dass inzwischen sehr viele Vereine, gerade bei den Profis natürlich, Daten zu Spielern nutzen. Also so Leistungsdaten aus den Trainings, aus den Spielen, was wir gerade schon besprochen haben. Und die werden gehandelt von so großen internationalen Firmen wie Player, Goal Impact, Scout. Tastic, Impact, SciSports und so weiter, die alle ihre bestimmten Datenblicke und Methoden und Werte entwickelt haben. Und die identifizieren dann auch schon bestimmte interessante Spieler und dann schicken die Vereine erst dann ihre Scouts, ihre Beobachter gezielt los. Früher mussten die viel mehr Augen in der Fußballwelt haben, um überhaupt mitzukriegen, wo Talente sind. Jetzt läuft das über solche Daten tatsächlich besser. Und auch Pascal Bauer sagt, dass es gar nicht so wenige sind, die das machen.
Es gibt sehr, sehr viele Clubs, wo wir wissen, sie nutzen Daten im Scouting und sie erzielen einfach außergewöhnlich gute wirtschaftliche Ergebnisse im Sinne von kaufen günstige Spieler, verkaufen die teuer oder schöpfen einfach ihren Etat optimal aus. Da gibt es Beispiele und ich glaube, da geht der Trend auch so stark in eine Richtung, das hat man im US-Sport gesehen, dass das eigentlich der einzige Weg ist, dass die Daten, die da sind, einfach besser sind als das Bauchgefühl des Trainers, der gleichzeitig 10.000 Spieler sehen muss.
10.000 Spieler kann man natürlich wirklich nicht sehen. Und es gibt auch ganz konkrete Beispiele von Vereinen, die dank Daten und KI mit wenig Geld relativ viel geschafft haben. Zum Beispiel Brentford, die sind in die erste englische Liga aufgestiegen, oder der dänische Verein FC Midtjylland. Und in Deutschland zum Beispiel der FC Augsburg, meiner Geburtsstadt übrigens. Und den finde ich auch ganz gut, den Verein, weil die es eben geschafft haben, mit wenig Geld überraschend gute Spieler zu kaufen und dann eben nie aus der ersten Bundesliga abzusteigen, seitdem sie da aufgestiegen sind.
Und jetzt könnte ich mir ja vorstellen, wenn man so die Creme de la Creme aussuchen möchte, um sie zur EM zu schicken, da muss man sich ja eigentlich auch solche Gedanken machen. Nämlich, welche Spieler kann ich zusammenstecken, um wirklich ein richtig, richtig gutes Team zu haben? Spielt da denn KI auch schon eine Rolle? Also wenn es darum geht, den Kader, den wir zur EM schicken, vorzubereiten?
Ja, also bei Nationalmannschaften ist der Kreis der potenziellen KandidatInnen viel kleiner. Das müssen ja wirklich Top-Spieler sein, die ohnehin schon in der Zeit stehen. Und trotzdem werden da auch Daten hergenommen, zumal vom aktuellen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Es gibt zum Beispiel einige unbekannte Spieler, die er für die EM nominiert hat, die nicht nur von FC Bayern oder Borussia Dortmund kommen. Maximilian Mittelstädt ist einer von denen. Der war mit Hertha BSC Berlin in die zweite Bundesliga abgestiegen und dann für einen Spottpreis ist er zum VfB Stuttgart gewechselt, wo er jetzt sehr gut gespielt hat und fast Stammspieler auch in der DFB-Nationalmannschaft geworden ist in den letzten Testspielen. Und Bundestrainer Nagelsmann hat dann gesagt, Mittelstädt ist statistisch der viertbeste Linksverteidiger der Welt. Das sind dann so Werte, da wird man mal gucken, ob sich das dann auch bewahrheitet in Europa. Und wahrscheinlich meint Nagelsmann diesen sehr guten Packing-Wert. Das ist ein Beispiel für so einen Wert, über den 2016 sehr viele geredet haben. Das war ein richtiger Hype-Begriff. Da geht es darum, wie viele Spieler kann ein Spieler aus dem Spiel nehmen, quasi überspielen, an denen vorbeikommen, näher zum Tor. Das ist der Packing-Wert. Und mal gucken, ob der sich dann bewahrheitet bei dieser Europameisterschaft.
Vielen, vielen Dank, Moritz, für die ganzen Informationen. Ich habe sehr viel über Fußball gelernt und habe irgendwie jetzt auf einmal trotzdem das Bedürfnis, mal wieder in Fußball reinzugucken und mal zu gucken, ob ich sehe, wie taktisch das ist oder nicht.
Yay.
Und wenn ihr da draußen noch irgendwie Fragen, Vorschläge, Ideen habt, was wir hier bei KI Verstehen mal machen sollten, außer Fußball spielen, dann meldet euch doch gerne bei uns unter kiverstehen@deutschlandfunk.de oder gerne auch per Sprachnachricht oder WhatsApp-Nachricht, was immer ihr möchtet, an 0152 59 52 9753.
Und wir haben noch einen Hörtipp. Unsere Kollegen vom KI-Podcast der ARD, die machen auch in Fußball. Nächste Woche Dienstag geht es bei denen um Vorhersagen. Weiß die KI, wer Europameister wird? Der Titel dieser Folge beim KI-Podcast.
Und nächste Woche habe ich das Vergnügen, mit unserem Kollegen Ralf Krauter hier zu sitzen. Wir unterhalten uns über ein sehr ernstes, aber auch sehr wichtiges Thema, und zwar Krebs und KI. Denn auch da kann die KI vor allem auch Patienten helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.